Vis-à-vis.
Krzysztof Wojciechowski ist unser Gast im heutigen Vis-à-vis. Er ist Soziologe, war am Collegium Polonicum Leiter und das 31 Jahre lang. Herr Wojciechowski, wenn Sie jetzt in den Ruhestand gehen, welche Bedeutung hat dieses Collegium Polonicum für die deutsch-polnische Zusammenarbeit?
Das Collegium Polonicum ist ein seltenes Beispiel gelungener, grenznaher universitärer Zusammenarbeit in Europa. Solche Einrichtungen gibt es nicht mehr. Sie wurden in den 90er Jahren gegründet, an vielen Grenzen in Europa sind alle eingegangen, weil die grenznahe Zusammenarbeit schwieriger ist als akademischer internationaler Austausch. In einer Einrichtung treffen sich Menschen, die den Anspruch haben, nicht Gast zu sein, sondern Wirt zu sein, ihre Lebensinteressen, ihre Gesetze, nationalen Gesetze. In diesem Sinne haben wir Wege gebannt, auch für die Zusammenarbeit der beiden Städte, die immer irgendwie aus dem juristischen Rahmen tanzt, die immer irgendwie einen Schritt vor den Regelungen sein muss.
Sie meinen mit den beiden Städten Frankfurt und Słubice?
Ja, natürlich, Frankfurt und Słubice.
Ich frage nur deshalb, weil ja das Collegium Polonicum nicht von Słubice getragen wird, sondern von der Universität in Poznan, in Posen.
Genau.
Und der Viadrina
von der Europa-Universität Viadrina. Ja, genau. Beiden Universitäten bilden diese Einrichtung. Und dadurch, dass wir experimentell mit sehr vielen Sachen umgegangen sind, mit Finanzen, mit Raumverständnis, mit Zeitverständnis, mit Arbeitsrecht und so weiter, haben wir muntert die beiden Partner, die Städte, auch experimentär und auch innovativ die Zusammenarbeit zu gestalten.
31 Jahre gelebte deutsch-polnische Zusammenarbeit. Gibt es einen Punkt, der für Sie das Zusammenwachsen kristallisiert?
Es gibt drei Punkte. Ich nenne das drei Wunder, die hier passiert sind. Das erste Wunder ist die Überwindung des Wirtschaftsgefälles. Die Bürger auf beiden Seiten leben ungefähr auf demselben materiellen Niveau. Das scheint nicht besonders wichtig zu sein, dennoch, es ist etwas, was mich sehr überrascht. Als ich hier angefangen habe, Lohngefälle war 1:10. Heute ist es 1:2,5. Das zweite Wunder, das ist mentales Wunder, nämlich die Freiheit des Denkens, der Rede, der Diskussion führte dazu, dass wir alte Klischees, alte Stereotypen und alte Vorurteile überwunden haben. Auch die Kontakte, die Frankfurter mit Slubicern knüpften, sei es Benzinankauf oder Zigarettenbesorgung. Und das dritte Wunder ist das anthropologische Wunder. Früher konnte man auf den ersten Blick sehen, wer ein Deutscher, wer ein Pole war in der Straße. Egal, in Frankfurt oder in Slubice. Heute, insbesondere in Bezug auf junge Menschen, ist das nicht mehr möglich. Wir bewegen uns gleich, kleiden uns gleich, haben die ähnliche Tonlage trotz der unterschiedlichen Sprachen und weitgehend denken wir auch ähnlich. Das ist ein Fleck, wo europäisch gedacht wird, wo Kooperation vor Konfrontation gestellt wird und wo die Leute Kompetenz haben, an einem gemeinsamen Europa zu arbeiten.
Aber dennoch ist die Sprachbarriere nach wie vor eine sehr große. Es sprechen immer noch sehr viel mehr Polen Deutsch als deutsche Polen. Nach wie vor gibt es in Frankfurt-Oder und im restlichen Land Brandenburg keine durchgängige Schulkarriere vom Kindergarten über die Grundschule bis zum Gymnasium, wo es ein durchgängiges Curriculum auch gäbe, um Polnisch zu lernen. Fühlen Sie sich da auch ein bisschen gescheitert, dass das nicht gelungen ist, in die brandenburgische Politik einzubringen?
Vielleicht nicht gescheitert. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das Land Brandenburg, auch die Wojewodschaft Lubuskie, ein bisschen mehr für die Sprachkompetenzen in der Grenzregion tut. Aber ich bin realistisch. Wissen Sie, es gibt Konstellationen in dieser Welt, insbesondere ein mächtiger Partner, ein schwächerer Partner. wo die Sprache des Mächtigeren sozusagen Oberhand nimmt und die Sprache des Schwächeren ignoriert wird. Zumal in Europa auch die deutsche Sprache zu Ungunsten der englischen Sprache Rückentwicklung erlebt. Ich leide nicht drunter, weil ich sehe, dass sich doch viel in diesen letzten 30 Jahren getan hat. Meine älteren Kinder in der Schule haben nie etwas sozusagen erlebt, Positives in Bezug auf polnische Sprache und Kultur. Meine jüngeren Kinder haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die Polnisch lernen.
Dazu muss man sagen, dass Ihre Kinder in Frankfurt auf die Schule gehen, weil Sie ja auch in Frankfurt leben.
Ja, ich wohne in Frankfurt und meine Kinder gehen aufs Gymnasium bzw. eine Sportschule. Der Sohn, da wird auch Polnisch unterrichtet und das freut mich sehr. Ich kann mich erinnern an das Jahr 92 oder 93, eine Umfrage im Karl-Liebknecht-Gymnasium, welche zweite Sprache nach dem Englischen wünschen sich die Eltern für ihre Kinder. Polnisch war an siebter Stelle. Heute ist es an der zweiten Stelle in den Umfragen. Also Hut ab vor den Frankfurter Eltern. Und natürlich, man muss mehr in dieser Richtung tun und ich hoffe, dass wir nicht aufgeben werden, obwohl vermutlich eines Tages sprechen beide Seiten schlechtes Englisch und so können sie sich verständigen.
Es hat sich aber auch sehr viel auf der polnischen Seite getan. Wenn man daran denkt, als das Collegium Polonicum gegründet wurde, gab es nach wie vor noch eine Restangst, dass das Gebiet, das einst deutsch war und jetzt seit 1945 polnisch war, vielleicht doch wieder verloren gehen könnte. Die Menschen hatten sich nicht heimisch gefühlt. Inzwischen sind sie alle heimisch. Ist das nicht auch ein viertes Wunder, wenn Sie schon von drei Wundern sprechen?
Ja, das wissen Sie. Sie haben mich inspiriert. Das heißt, in der Tat, damals vor 30 Jahren gab es Berührungsängste auf der polnischen Seite, Minderwertigkeitskomplexe, Angst vor dem Landnahme von den Deutschen, vor der Expansion und so weiter. Heute gibt es das nicht mehr. Und in der Tat, die beiden Seiten haben es gelernt, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, obwohl diese unterschiedlichen Potenziale immer noch da sind. Ja, der Unterschied ist da. Ja, das ist das vierte Wunder. Dankeschön. Ich werde Copyright mit einem schönen Portion Zachertorte erkaufen.
Was Sie jetzt beschrieben haben, gilt ja aber offensichtlich nicht im zwischenstaatlichen Miteinander, sondern nur in der Grenzregion, wo es tatsächlich überall zu beobachten ist, dass es eine gelebte Normalität ist oder noch wird. Aber zwischenstaatlich hat man nicht den Eindruck, dass die polnische Regierung auf die Deutsche besonders gut zu sprechen ist. Und manchmal hat man auch den Eindruck, dass die Deutsche da nicht sonderlich zuhört, wenn die Polnische etwas erzählt.
Das ist aber derselbe Mechanismus, wissen Sie. Wenn asymmetrische Partner kommunizieren, der stärkere Partner tendiert zur Arroganz, also zum Ignorieren des Schwächeren und seine Überzeugung, er weiß alles besser, kann alles besser und er kann sich alles leisten. Ja, das aber beiseite, dieses Thema. Der schwächere Partner hat zwei Möglichkeiten. Entweder schließt er sich dem stärkeren Partner an, schöpft auf seiner Stärke sozusagen eigene Stärke in der Kooperation, im Lernprozess, im auch Nachahmen, aber auch im Inspirieren und Steuern dieses stärkeren Partners oder geht in die, sagen wir, Konterposition, das heißt verneint, versucht sich aufzuwerten, indem er den stärkeren Partner abwertet, ihn bezichtigt aller schlechten Sachen, unterstellt alle möglichen negativen Motive und so weiter. Das tut leider die heutige polnische Regierung im Rahmen der Bedienung von einem Drittel der polnischen Gesellschaft, nämlich den älteren Menschen, den sozial schwächeren Menschen, den der Provinz lebenden, den Ausgegrenzten. Ja? Das ist aber ein universeller Prozess. Derselbe Prozess findet in den USA statt und in Großbritannien führt er zum Brexit und so weiter. Das lernen wir, indem wir diese Welt anschauen, wie gefährlich ist es, über längere Zeiträume Leute zu marginalisieren. Sie greifen zurück zu ganz bösen Mechanismen und schaffen sich Feinde, auf denen sie sich sozusagen profilieren.
Sie sprechen hier so offen nicht nur, weil Sie jetzt in den Ruhestand gehen, sondern vielleicht auch, weil Sie kein polnischer Staatsangestellter sind, sondern Sie werden von der Viadrina bezahlt bisher. Sie sind vom deutschen Staat angestellt und nicht vom polnischen. Gibt es im polnischen Beamtenwesen an polnischen Hochschulen eine Furcht, so offen aufzutreten, wie Sie es hier tun? Denn wir vernehmen nicht häufig so starke Stimmen.
Wissen Sie, Herr Oppermann, also den polnischen Beamten zu unterstellen, dass sie aus Angst die Klappe halten, ist schon ein starkes Stück. Nein, es ist im Ernst. Die Polen haben wenig Angst vor den, sagen wir, Behörden. Ja? Im Universitätswesen ist das besonders verbreitet, die Freiheit der Rede. Die Adam Mickiewicz-Universität ist eine der kritischsten Universitäten, was die Politik der Regierung anbetrifft. Es ist nicht so, dass wenn ich da nur für die polnische Seite arbeiten würde, würde ich schweigen. Viele Bürger in Polen äußern ihren Unmut, insbesondere über dieses katastrophale, idiotische Verhältnis zu Deutschland, was dazu noch eindeutig innenpolitisch bedingt ist, weil die Forderungen, die die Regierung stellt, zum Beispiel Reparationen in Höhe von, ich weiß nicht, 2 Billionen Euro und so weiter, derart unrealistisch sind, dass keiner daran glaubt, dass jemals ein Euro von den Deutschen gezahlt wird. Ja, das ist also eine Art Ritual, eine Art groteskes Spiel, um den eigenen Wählern zu sagen, schaut euch an, wir nehmen es mit diesem mächtigen Land auf und werden es in die Knie zwingen.
Herr Wojciechowski, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.